Leute, bevor wir mit der Folge starten, erst ein kurzes nochmal ein kleines Announcement, weil heute treten wir in Hamburg auf.
Deshalb wechsle ich mal direkt ins Norddeutsche. Ich sage Moin an alle Landratten da draußen.
Schön, dass ihr da seid.
Wir sind heute draußen im Grün und wir freuen uns ganz arg, wenn ihr dabei seid. Im Plan und Blom. Haki moderiert, Gesina und ich, wir werden uns einen Ast irgendwie da abfreuen, wenn ihr kommt.
Weil wir haben ein Buch geschrieben und das lesen wir vor. Ein paar Seiten davon.
Ihr könnt einfach abends hinkommen und ein Ticket an der Abendkasse kaufen. Ihr könnt aber auch jetzt einfach noch mit dem Link in der Description auch einfach noch ein Ticket kaufen.
Labös fällig. So, bis dann.
Jetzt geht's weiter mit der Folge. Kuder. Sonst gibt's Katzenfutter. Tschüss.
Endzwang. Und immer ein bisschen weniger Lust. Mit Gesina
und Annika. Gesina? Gesina!
Annika! Annika!
Gesina!
Annika!
Hey!
Hey!
Haki?
Hey!
Hey!
Haki ist auch da.
Wir sind wieder vereint und wir haben sau Bock, mit euch wieder in unseren Podcast reinzustarten. Leute, wir haben euch total vermisst. Es ist jetzt, wie lange haben wir Füße hochgelegt? 5 Wochen?
6 Wochen.
6 Wochen, viel zu lang. Und vielleicht drückt ihr jetzt auf den Play-Button, hört unsere Stimmen, lehnt euch zurück und denkt so, ah, da sind sie wieder, die drei Nervigen. Und wir haben euch natürlich pickepacke voll, haben wir das Gepäck gepackt mit tollen Geschichten.
Ist das so?
Ja,
mein Kopf ist leer.
Wir wollten reinstarten. Wie sind wir denn hierher? Hast
du rausgeschnitten?
Aki,
Tiefstand.
Wir haben doch gesprochen über deine Rolle in der zweiten Staffel von N20, dass du da mal den Rand hältst.
Die erste Staffel ging 2,5 Jahre.
Wir sind jetzt bei Staffel 2 von N20.
Und da wird der Rand mal gehalten, Aki. Hast du verstanden? Sonst hast du hier keinen unbezahlten Job mehr ab morgen.
Ja.
Der Schweigefuchs.
Sonst musst du mal bezahlen dafür, dass du hier, was du hier machen kannst. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Gesi, wie sind wir denn eben gerade hierher gedüst? Kannst du es mal sagen?
Zu zweit, über Rot, diverse Ampeln mitgenommen.
Findest du?
2 waren grenzwertig, würde ich sagen.
Ja, eine war vielleicht rot.
Annika fährt so Roller, wie sie Fahrrad fährt. Und sie fährt kein Fahrrad. Also.
Ja, aber ich denke wirklich, für mich gelten andere Regeln auf dem Roller.
Du bist, ich würde sagen, du bist eigentlich eine sichere Autofahrerin. Auf
Warum
dem Roller,
eigentlich?
Weil du keine sichere Beifahrerin bist.
Das stimmt. Das
aber
stimmt.
Am Steuer, da hast du...
Das stimmt. Aber ich würde auch sagen, ich hatte gerade dich drauf und 8 Taschen Gepäck.
Mhm.
Bin mit hohen Schuhen gefahren und das war wirklich gerade eine Eierei hierher.
Mhm. Aber du hast mich 3-mal in der Fistelstimme gebeten, ob ich dich jetzt endlich mal festhalten kann.
Kannst du dich jetzt mal festhalten, bitte?
Kannst du dich an mir festhalten?
Aber du bist auch 2-mal fast weggeflogen.
Ja.
Man muss nämlich dazu sagen, während ihr hier vielleicht euren Sommer gemacht habt, habe ich mein Berlin-Summer auf dem Moped verbracht. Und ich hatte eine herrliche Zeit.
Seit letzter Woche.
Ja, aber an meinem Geburtstag
hatte ich auch schon
eine Vespa. Mir wurde nämlich eine Vespa für eine Woche geschenkt von meinem romantischen Mitbewohner. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Liebe Grüße. Und es war ganz toll. Und ich habe so richtig gemerkt, oh, mit dem Moped durch die City cruisen, das macht mir ja so ein gutes Gefühl. Das hatte ich schon in...
Gesina muss die ganze Zeit aufstoßen. Du guckst mich ganz allein, das wird so gleich kotzen.
Wir haben gerade Zwiebeln gegessen. Ich hatte schon in Köln ja ein Moped und das war wirklich das Lebensgefühl meines Lebens. Das Lebensgefühl meines Lebens.
Ich liebe das Wort Moped.
Moped. Und ja, jetzt ist es wieder da. Und da sind wir gerade zusammen gegrüßt und haben uns wieder vereint. Wollen wir mal Händchen halten?
Ja, wir haben, wie dein Papa so schön sagen würde, rüber gemacht.
Wir haben es
von Schöneberg nach Kreuztag haben wir rüber gemacht.
Rüber gemacht haben wir quasi. Ja, es war ganz herrlich. Das war mein Summer, Schatz.
Ja, wie war mein Sommer gewesen? Also ich war jetzt eine Woche mit dem Äppler im Urlaub. War schön. Und dann, das war ja oberaffenherrlich, kamen die Mädels zu Besuch nach München, um sich mal mein kleines, feines Leben da anzuschauen.
Ja, weil Gesina hat nämlich gedacht, ich lade die ein. Also Haki und ich war natürlich auch dabei. Und die wollte uns München extrem schmackhaft machen. Ne? Du hast ja auch, deine Bude war blitzeblanke, schön.
Ja, habe ich Epi vorher nochmal so richtig da durchgescheucht.
So, in dieser Ecke, da wird nochmal gewischt, ja? Ist das klar, wenn ich wiederkomme, dann zack, zack, zack. Ja, und es war wirklich, leider haben wir eine echt gute Zeit gehabt. Aber du warst auch ganz so, und wie findet ihr es? Und eine Freundin von uns war die ganze Zeit so, aber das ist hier nicht wie in Berlin.
Ja, wir waren zu 5, also wir haben diese eine 5er-Freundesgruppe, mit denen wir gerne abhängen. Unsere Gruppe heißt Okay war New York, weil sich irgendwann mal so eine WhatsApp-Gruppe irgendwie, ist sie irgendwie entstanden, weil wir mal den Plan hatten, nach New York zu fliegen, wo man noch…
Besseres Gewissens.
Ja, genau, ja, nach New York fliegen konnte. Gewissens. Naja, und ich muss sagen, ich bin keine gute und nicht so eine gerne eine Gastgeberin. Und mir ging schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis, weil das für mich natürlich schon ein großer Moment war. Weißt du, meine Mädels, meine Berliner Girls.
Dein Ein und Alles, deine Arme und deine Beine.
Von denen ich hoffe, dass sie irgendwann mal das in Erwägung ziehen würden, vielleicht auch in den Süden Deutschlands zu ziehen. Die komme ich am Wochenende besuchen, ja? Was soll ich denen zeigen an zwei Tagen? Wie soll ich denen zeigen, hier gehört ihr hin? Obwohl ich nicht mal weiß, ob ich dahin gehöre. Wisst ihr, was ich meine? Und
wo hast du uns hingeschleppt? Aufs Techno-Festival.
Techno-Festival.
Das war ja wohl ein Techno-Festival, oder? Sagt man das nicht so?
Ich finde,
ich bin jetzt die falsche Person, um das zu beurteilen.
War jetzt Alter. Nicht bum, bum, bum. Also das waren, das war eher Hausmusik, die da gespielt hat.
Würde ich okay. jetzt auch sagen.
Entschuldigung. Aber für dich war es auf jeden Fall bum, bum, bum. Annika, du kannst ja mal erzählen, wie diese Experience für dich so war.
Na, erstmal wollte ich sagen, dieses Festival, man muss sagen, ich weiß nicht, welches das letzte Mal so auf einem Festival war, wo man wirklich so, nee, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
Lange Rede, du kommst kurzer, rein.
Ich kam rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war extrem überstimuliert und ich habe, reagiere mittlerweile auf Lautstärke total viel extremer als früher. Und es war wirklich so, ich wollte wirklich eine gute Zeit mit euch haben und ihr seid so, ihr habt so alle zusammen die Tanzfläche gestimmt und ich war wirklich so, ich saß so auf dem Rasen und musste mich so regulieren. Ich habe mir dann Oropax geholt. Leute. Ich habe mich auch so, mir war es erstmal peinlich, weil ich natürlich auch einfach mit euch eine tolle Zeit haben wollte, aber ich konnte es einfach nicht so richtig genießen, weil es war mir viel zu laut, also ich war körperlich ganz halt so kurz vor einer Panikattacke und habe ich einfach 3 Stunden mich hingesetzt, also erstmal habe ich 1,5 Stunden so in die Menge geschaut, aber ich habe nichts gehört und dann bin ich irgendwann vom Gelände runter und habe so abseits von diesem Festival habe ich so an so einem verlassenen See, aber man hat immer noch dieses Bum, Bum, Bum von Weitem gehört, ne? Habe ich Podcast gehört auf laut.
Ja.
Mit Kabelkopfhörern.
Mit Kabelkopfhörern.
Um dich zu regulieren, ne?
Ja, einfach, um mich zu
Langeweile.
Halt Langeweile, weil ich war so, ja, die Mädels sind jetzt noch, die tanzen sich hier noch einen weg und ich muss irgendwie meine Zeit rumkriegen, weil ich war so, was mache ich in der Pampa? 3 Stunden allein. Ja, das
ja. Dich zu finden war auch wirklich.
Dich zu finden war ein Thema.
Ja.
Und man muss natürlich auch sagen, das war ja auch für uns dann nicht geil zu wissen. Du sitzt dann da irgendwo in der letzten Ecke.
Ja, aber ich meinte noch so, macht euch eine geile Zeit.
Na,
ich bin hier gut. Ich bin gut.
Das meintest du auch und dann meintest du, dann würdest du jetzt auch fahren. Und wir haben uns für dieses Wochenende gemeinsam verabredet. Wenn eine leidet, dann gehen wir alle nach Hause. Und dann haben wir uns auch gemacht. Haben wir gemacht, sind noch nett irgendwo hingegangen, haben uns da noch was Nettes reingestellt, eine Pizza gegessen. Und dann sind wir alle zusammen schön in unseren stinkigen Puma-Käfig, wo da irgendwie so 3 Luftmatratzen auf dem Boden lagen, haben wir uns dann einen netten Abend gemacht.
Und hier möchte ich nochmal Public Announcement machen. Die große Erkenntnis für mich auch wieder diesen Sommer, weil ich finde, wir sollten uns öfter so besuchen und zusammen auf Luftmatratzen irgendwo pennen. Diese Art von Bettenlagern, die man so Klassenfahrt mit der Mannschaft und whatever, Studienreise und so gemacht hat. Oder als wir verreist sind mit Mitte 20 und man hatte gar keine Kohle und es war viel normaler so zu pennen. Und jetzt ist man immer so, ah nee, aber ich schlafe lieber alleine, dann schlafe ich besser und ach, lass doch ein Hotel und so weiter und so fort. Also man wird so poscher. Aber das ist so schön, dieses so, alle machen sich zusammen Bett fertig und so.
Ja.
Ich finde, das ist so eine Experience, das ist eine andere Art von Freundschaft leben. Nochmal. Und meine Brüder haben mich ja eine Woche davor auch besucht gehabt. Die sind zusammen nach Berlin gekommen, haben wir so Geschwisterwochenende gemacht und die hätten auch woanders schlafen können. Dann waren wir nachher so, wisst ihr was, lasst alle bei mir pennen, weil dann haben wir dieses Gefühl von Kindergeburtstag, Pyjama-Party zusammen. Und das ist einfach geil. Und das habe ich auch mit euch gedacht, dieses so irgendwie verklatscht zusammen auf einer Luftmatratze schlafen, ist irgendwie ein Vibe. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich habe aber auch das Gefühl, wir reintroducen das gerade so ein bisschen mehr, weil du hast auch die 2 Tage davor bei mir geschlafen in Berlin. Eine andere Freundin schläft gerade auch konstant hier in meinem Bett, obwohl ich nicht da bin. Dass dieses WG-Leben und Sleepover und Beisammensein und Freundschaft zelebrieren, ich finde, wir sind generell gar nicht so schlecht darin.
Das stimmt, ja. Vielleicht auch, weil wir oft darüber sprechen und oder? Weil wir uns das mittlerweile so oft so auch gegenseitig sagen, ja, aber da war ich richtig, ach, das war so herrlich, ich hatte so eine tolle Zeit mit euch in München, da war ich richtig, wir haben uns dann Sonntagabend alle voneinander verabschiedet, du bist in München geblieben, Vicky auch und wir 3 anderen sind mit dem Zug nach Hause gefahren und dann hat man sich verabschiedet und ich war richtig so, Mann, zu Hause war dann mein Freund, der auf mich gewartet hat, das war auch alles schön und gut, aber ich war so, ich will mit meinen Mädels jetzt. Ich hatte so richtig so, schade, dass es jetzt vorbei ist.
Ja, eine Nacht war, hat schon noch gut funktioniert.
Ja, ne? Voll. Das war echt toll.
Also wenn ihr das hört und ihr auch mit irgendwelchen Mädels, ihr, wie sagt man noch so schön, der WhatsApp-Group schafft, die WhatsApp-Chat schafft es jetzt mal irgendwie in Urlaub oder so, ihr wisst, was ich meine, trommelt euch mal zusammen und macht mal einen ungemütlichen Sleepover. Weil es ist egal, wie gut ihr schlaft, ihr habt trotzdem irgendwie, ja, ihr werdet es nicht bereuen.
Ja, genau. Schaut alle zusammen auf dem iPhone 5 einen Film auf YouTube oder so. Am besten über Kinox oder so. Diese Vibes nochmal erzeugen, die man so wirklich früher hatte.
Mean Girls.
Irgendwie was, so nur Scheiße essen. Man darf auf jeden Fall nicht irgendwie schick essen gehen oder so. Nur Scheiße essen.
Nee, wir waren auch im Biergarten waren wir.
Oh, das war auch herrlich, ja. War ganz toll. Und ansonsten?
Ansonsten ist mir da noch passiert, dass ich so großkotzig gesagt habe, ich mache im Auto die Sektflasche auf und dann ist die ganze Sektflasche Rotkäppchen halbtrocken über meinem.
Im Auto eine Sektflasche aufmachen, ist nie eine gute Idee.
Aber nee, die ersten 3 Sekunden sahen geil aus.
Ja.
Ja. Wir hätten tatsächlich, Haki, noch einen anderen Reinstarter. Bist du interessiert?
Ja.
Und zwar erstmal Werbung für mich machen. Ich habe gevloggt und das gibt es jetzt bei YouTube. Link in den Shownotes. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich einen Kommentar dort gesehen habe und ich musste so lachen. Ich habe das davon heute Gesine erzählt und muss dann wirklich kurz geschrien. Und zwar gibt es einfach echt viele Wörter auf Englisch, die ich falsch ausspreche.
Mhm.
Und selbst...
Was? Nein. Das ist ja jetzt ein absoluter Schock für mich.
Irgendwie, also... Gemeine Energy.
Ja, bin ich auch
gemeine Energy.
Ich liebe das, ja. Aber erzähl mal von dem Beispiel.
Erzähl du mal bitte von dem Beispiel. Nee, nicht das aus dem Blog, sondern das, was letztes war, wo du meintest, darf ich dir mal was sagen?
Naja, das Ding ist so, also im Blog hat Annika irgendwie so Proceeded Food gesagt.
Genau, also dass ich bin
ich esse gerade ein bisschen zu viel Proceeded Food.
Also ich meinte, warte, für alle, weil niemand versteht vielleicht, was ich meine. Ich meinte, weil ich so viel so Fertigessen esse. Und ich meinte, ich stehe zu 80% aus Wasser und zu 20% aus Proceeded Food. Und eine Person meinte, du meinst Processed Food.
Processed Food. Und das war ehrlicherweise auch das Erste, was mir aufgefallen ist im Vlog. Und ich war so, ich werde jetzt nicht Annika sagen, das kann nicht mein erster Kommentar zu dem Video sein. Irgendwann, wenn die Zeit reif ist, werde ich sie nochmal zur Seite nehmen und sagen, du Annika, du sagst immer Proceeded Food, das heißt Processed Food. Ist ja auch gar nicht schlimm. Aber ich finde, ich liebe das, dass du das immer mit so einer Confidence machst. Ich möchte das gar nicht schämen, weil...
Nee, und ich meinte auch so zu dir, nee, du kannst mir das direkt sagen. Ich finde das ja einfach selber nur gaggig. Also es ist wirklich, früher hätte ich mich vielleicht dafür mehr geschämt. Aber irgendwie bin ich so, wenn du mir sagst, ey, du sagst es immer falsch, ich finde das einfach nur funny. Vor allem, weil mein Instinkt ist halt nicht so, ich ändere das. Also, weil ich es mir auch einfach oft nicht merken kann. Und das ist zum Beispiel auch mit einem Wort, wo du letztens so meintest,
habe ich dich zur Seite genommen.
Schatz, können wir mal reden? So ein bisschen, als hätten wir jetzt einen ernsten Talk, weißt ja. du? Wir müssen jetzt mal reden. Du sagst immer Pool Position. Wisst ihr, Leute, bei Formel 1, da ist man doch in der Pool Position. Also ich sage Pool Position, das heißt aber anscheinend, sagen die anderen, kann mir niemand beweisen, dass es so ist, Pole Position. Ja, wisst ihr was? Und wer sagt weiterhin Pool Position?
Du, und das ist ja auch richtig und wichtig, dass du da dir treu bleibst. Und wir kamen darauf zu sprechen, weil du heute irgendwie so irgendwie was paraphrasiert hast. Irgendeine WhatsApp hast du geschrieben und jemand hat von einem Scoop gesprochen. So der Arbeitsscoop und so, der ist so und dies und das muss ich dafür machen. Und ich war so, meinst du Scope?
Ja, und ich so, nee, Scoop.
Nee, schon S-C-O-O-P.
Bin ich auch so bei meiner Wahrheit geblieben.
Du meinst die Eiskugel? nein, und das klingt irgendwie so großkotzig und so, weil ich weiß auch in den Kommentaren und so wird sich ja auch öfter mal beschwert, dass wir zu viel Denglisch sprechen, aber ich finde das wirklich herzallerliebst. Weißt du,
das ist aber weißt du was, das hatte ich schon immer, ne? Janne hat zum Beispiel früher sich immer drüber lustig gemacht, wie viele Songtexte, die ich ja leidenschaftlich, ihr wisst ja, ich kann ja nicht aufhören, meine Fresse zu halten. Wenn Musik läuft, dann singe ich leider mit, aber auch ganz oft sehr falsch. Und dann singe ich so, habe ich jahrelang immer gesungen, Play Don't Stop the Music. Play Don't Stop the Music von Rihanna. Und Janne war irgendwann so, genau wie du. Annika? Anni? Es heißt Please Don't Stop the Music, weißt du? Und das war so, ich hatte schon so oft, dass diese Leute so sehr so probieren, Respekt vor mir zu sagen, dass ich Sachen extrem falsch sage und ich bin immer so, ach so. Ja, super. Mit der Information werde ich nichts anfangen, danke. Genau, war irgendwie heute ein witziger, gaggiger Moment. Wollten wir dich auch dran teilhaben lassen, Haki.
Danke.
Genau, jetzt wo wir uns in die Pool-Position reingequatscht haben. Ja. So haben Hacke hat ja hier eine ganz tolle Kleinigkeit vorbereitet.
Ja, bei Instagram haben wir gefragt, was euch so interessiert, wie wir das ja so mal des Öfteren tun.
Des Öfteren?
Okay, Genitiv Queen.
Danke.
Wessen? Des Öfteren.
Des Öfteren. Und da kamen ganz viele unterschiedliche Fragen. Und dann habe ich vorgeschlagen, hey Leute, lasst doch einfach mal verschiedene Fragen beantworten. Und das läuft dann meistens so, dass wir 5, 6 Fragen raussuchen und dann 2 beantworten. Und dann habe ich gedacht, wäre doch eine ganz gute Möglichkeit, die Fragen mal aufzuschreiben, auf einen Zettel zu schreiben und den Zettel zu falten, in eine Schüssel zu tun. Und ihr müsst, am Ende dieser Folge muss diese Schüssel leer sein.
Wer sagt, dass das
ich,
muss?
Ich.
Oh. Hagi macht die Spiele. Ja, weil wir immer unsere Schnauze nicht voll bekommen. Wir sind wirklich richtige 2 Labertaschen und dann kriegen wir uns immer nicht den Sappel zu.
Ja, aber ist doch auch was Schönes, oder? Dass wir uns nie. Ja,
aber wir beantworten halt, wir fragen immer, wollt ihr habt ihr Fragen und wir beantworten die aber nie.
So, das wird sich jetzt verändern. Genau, ja. Deswegen werden heute mal 6 Fragen beantwortet. Und ja, da habe ich ein paar ausgewählt. Mhm. Annika und Gesina wissen nicht, was das für Fragen sind.
Ja.
Genau. Ihr dürft die erste ziehen, wenn ihr wollt.
Soll ich ziehen mal? Zieh die erste? Mal. Warte, ich mache für ein Gehörerlebnis.
Tolles Erlebnis.
ASMR.
Mhm. Richtig gesagt sogar.
Tipps für Kennenlernphasen? Fragezeichen. Sag mal, die Leute sind in den Fragenstickern aber auch voll geworden, ne? So einen ganzen Satz kriegen wir
also
nicht.
Eigentlich war es nur Kennenlernphasen? Fragezeichen. Und ich habe dann noch Tipps für Kennenlernphasen dazu geschrieben.
Ich hatte ja extrem viele Kennenlernphasen.
Nicht?
Wie ihr wisst.
Ja. Eltern kennenlernen ungefähr? So beim 3. Date.
Spätestens.
Wäre mein Vorschlag.
Also wenn man beim 1. Date keinen Sex hat, dann ist es nichts.
Nee, genau.
Dann
genau.
Lass es bleiben.
Dann lass es bleiben. Wenn er dir beim er oder sie dir nicht gesagt hat, dass sie dich liebt nach dem
zweiten
Date, dann ist es nichts.
Dann ist es ganz dann will er dich nicht, dann will sie dich nicht.
Don't settle for less, girl.
Ja. Nee, mal jetzt mal Real Talk. Ehrlicherweise, jetzt, nachdem ich das erste Mal in meinem Leben weiterhin groß mache, dass ich für immer Single war, mein Leben lang. Aber für die meisten werden es wissen, aber ich war ja ziemlich lange einfach Single und bin jetzt aber seit 3 Jahren in einer Beziehung. Und erst jetzt denke ich so, wenn ich jetzt nochmal daten würde, oh mein Gott, ich würde so andere Regeln für mich machen, was so Kennenlernphase und so was angeht. Kommunikation, erstmal ganz klar. Ich will sofort wissen, willst du eigentlich hier was Ernstes oder ist es nur Spaß oder ohne zu wissen, was ich dann eigentlich möchte. Ich möchte, dass wir Tacheles reden am Anfang. Hm. Ich möchte Karten auf den Tisch, nicht mehr so ein Rumgerätsel und was ist es bei dir, was ist es bei ihm oder whatever. Mhm.
Aber eigentlich davor ja auch schon, was will ich eigentlich von der Kennenlernphase?
Genau, und was will ich auch eigentlich mit, also selber auch sich so bewusst reingehen und dass es auch in Ordnung ist, ey, wenn du Bock hast, jemanden kennenzulernen und du möchtest dich verlieben oder du wünschst dir eine Beziehung, dann sag das, weil es ist nichts, wofür man sich schämen muss, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so etwas, was hier so als so, das sagen ganz viele nicht, weil sie denken, sie wollen nicht zu viel sein und ich glaube, es gibt es auch andersrum, dass andere Leute sind so, ja, ich will irgendwie, keine Ahnung, I don't know.
Aber man kann ja eine Kennenlernphase mit ganz vielen verschiedenen Dingen haben. Es kann ja, also man muss sich ja wirklich mal fragen, so möchte ich diese Person, so wie du sagst, suche ich einen Partner, einen festen Partner, einen romantischen Mitbewohner, suche ich eine Mitbewohnerin, suche ich eine Freundschaft, möchte ich in eine neue Stadt ziehen.
Ich dachte, du meinst gerade sowas wie Kennenlernphase mit Dingen, weil ich so, ja.
Eine Mauer,
Kennenlernphase mit einem neuen Geschirr oder so.
Erstmal langsam rantasten.
Wenn man jetzt über das Romantische spricht, habe ich richtig gemerkt, dass Schritt A ist natürlich, wie du meintest, so, man muss hier im Klaren sein, was möchte man und dann auch das einfordern vielleicht, ne, wenn man das irgendwie so am Anfang irgendwie zurecht oder klar gezurrt hat, wir möchten ungefähr das Gleiche oder es könnte in die Richtung hinauslaufen, weil wir beide ungefähr das Gleiche suchen. Meine letzte Kennenlernphase ist ja auch schon ein bisschen länger her jetzt, zumindest die romantische. Und woran ich mich aber erinnern kann, ist das Bauchgefühl, was ich beim Epi hatte und zwar, als es darum ging, ob ich möchte, dass der meine Freunde kennenlernt. Und das hatte ich bei den 3 Typen ungefähr davor, die ich davor gedatet habe, hatte ich immer so eine leichte Hesitance. Also ich hatte so eine leichte, was ist das deutsche Wort dafür? Sorry.
So zurückhaltend?
War ich so zurückhaltend und wusste
zögerlich.
Nicht. Zögerlich. Ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie der in meinen ganzen Komplex passt und ob das viben würde. Und zum Beispiel beim Epi, den habe ich ja beim ersten Date abends schon irgendwie das hat sich einfach so ergeben, meinen Freunden vorgestellt. Und es hat einfach sich so organisch und schön angefühlt. Und das war einfach ein schönes, hat mein Bauch mir einfach gesagt.
Ich finde auch, das hatte ich auch in der Kennenlernphase mit meinem Freund. Ich habe sehr schnell irgendwie durch so Zufälle auch seine Freunde kennengelernt. Einfach, weil es so gepasst hat. Hey, wir sind in der Bar, wollt ihr vorbeikommen? Und das ist etwas so, obwohl wir an dem Punkt noch gar nicht wussten, worauf es hinausläuft. Das hätte ich früher, habe ich früher viel mehr überdacht. Mhm. Und irgendwie mittlerweile dieses so, diese Regeln sich selbst im Kopf setzen. Nee, es ist viel zu früh, wenn er oder sie jetzt schon meine Freunde kennenlernt oder meine Eltern oder so. Finde ich nicht. Ich finde das, finde ich irgendwie entspannter, mittlerweile so lockerer anzugehen. Weil das auch so ein sehr guter Indikator dafür ist, ob die Person auch zu dir passen könnte oder nicht. Weil wenn der oder die sich nicht mit deinen Freunden versteht, dann ist es vielleicht auch kein guter Fit.
Und das Gleiche lässt sich ehrlicherweise auch übertragen, wenn es darum geht, was du deinen Freundinnen über denen erzählst oder deinem Freund oder deinen Freunden.
Wenn man so Sachen auslässt und genau. So ein bisschen probiert, eben eine Person schöner zu reden, als sie ist, weil man schon merkt, das würdet ihr vielleicht scheiße finden, wenn ich euch das von ihm jetzt erzählen würde. Mhm. Ne? Ja, voll der krasse Indikator. Und auch ein Gedanken von, das hatte ich auch ein paar Mal, wenn man jemanden datet und es passieren immer wieder Scheißsachen und eine Person ist immer wieder irgendwie doof zu dir oder kommuniziert scheiße. Ich hatte das zum Beispiel bei einem Typen, der mich immer wieder so krass so gelovebombt hat und dann auf immer wieder so geghostet. Und es war super, super anstrengend. Das würde ich nicht noch einmal in meinem Leben machen.
Ich denke auch immer, dass ich das nicht nochmal machen würde. Und dann würde ich mich fragen, also würde ich wirklich mal gerne sehen, wie ich das wäre, wenn ich nochmal Single wäre.
Aber ich finde, da merke ich einfach so, dass ich bin mir einfach mittlerweile mehr wert.
Ja.
Nee, danke. Ey, wenn du keinen Bock auf mich hast und du behandelst mich so, dann habe ich keine Lust mehr darauf. Ich bin nicht mehr bereit. Meine Zeit ist kostbar.
Dir glaube ich das auch. Du bist immer so sehr konsequent mit diesen Sachen. Du bist auch sehr konsequent, wenn es darum geht, Symptome zu googeln. Dann sagst du so, mache ich nicht. Oder wenn du so sagst.
Oder ich sage, ich möchte mit der Person keinen Kontakt mehr haben, nach einem Breakup oder so. Dann sage ich auch so, ich werde auf die Person direkt muten und stummschalten und archivieren bei WhatsApp und auch auf keine Nachricht mehr antworten, weil ich habe gesagt, ich brauche jetzt erstmal Detox.
Mhm. Nee, bei dir hatte ich keine Angst, dass du so besoffen deinen Ex anrufst oder so.
Nee, ich auch nicht.
Aber auch, weil du nicht besoffen bist.
Aber war ich ein anderes Thema. Auch mal
aber angesäuselt.
Früher war ich schon oft auch besoffen, aber dann.
Vielleicht kommt das auch nochmal, diese Phase.
Egal, das weiß ich gar nicht. Das ist irgendwie keine Frage, die ich mir stelle. Aber ich glaube, selbst dann, diese Art von Kontrollverlust, das passiert nicht mehr. Ja.
Ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob das gemeint war mit Tipps für die Kennenlernphase. Aber wenn ich euch einen Tipp fürs erste Date geben kann, dann geht nicht zusammen ins Kino beim ersten Date, sondern und geht auch nicht gemeinsam essen unbedingt, sondern ich finde ein erstes Date immer gut, wenn man sich nicht die ganze Zeit im Gesicht anschauen muss, sondern wenn man sich trifft und im besten Fall was unternimmt, wo man vielleicht einfach mal oder eben eine Runde spazieren geht
oder
so.
Ich finde, wenn man sich offen halten kann, dass man das Date jederzeit beenden kann. Ich finde, erstes Date perfekt. Lass spazieren gehen, wenn es vibet, gehen wir noch in eine Bar. Wenn es vibet, kann es weitergehen. So.
Ich hatte schon zwei Dates auch, wo wir dann nur eine halbe Stunde spazieren waren, weil wir gemerkt haben, das ist nix.
Da hast du Reißleine gezogen.
Wir haben dann beide so Reißleine gezogen. Cool. Das war ein stranges Gefühl. Ehrlicherweise hat er mehr die Reißleine gezogen als ich, obwohl ich es auch nicht gefühlt habe, aber ich hätte es zu Ende gebracht, wisst ihr?
Ja. Oh, das wünscht, also da bin ich auf ein, zwei Situationen in meinem Leben nicht stolz, dass ich nicht die Reißleine gezogen habe und dann so drei Stunden dachte, wann hört es endlich auf?
Mhm. Gott, das ist schlimm.
Ich bin einmal mit einem Typen nach einem, wir haben uns getroffen, wir waren was trinken. Es war ein nettes Gespräch, aber ich fand den gar nicht anziehend. Und dann hat er gefragt, ob ich noch mit ihm nach Hause kommen möchte.
Bist du gegangen?
Und dann bin ich mit ihm nach Hause gegangen, aber es ist nichts passiert. Wir haben nur so ein Augmented Reality Spiel gespielt.
So, der hat mir auf der Wii gezockt.
Der hat mir dann so eine Brille aufgesetzt, weißt du, so, und dann habe ich so ein Zombie, er wollte mir zeigen, wie so ein Zombie-Spiel oder so, wie man sich so verhält in so einer, mit so einer VR-Brille. Dann habe ich da noch eine Stunde oder so mit dem gesessen und dann hat er mir noch sein Lieblingsbuch gegeben und da habe ich irgendwann gesagt, ich würde jetzt nach Hause gehen, das ist okay. Und dann hat er mich zur Tür gebracht und ich glaube, der meinte, hat versucht mich zu küssen und ich habe dann so ein bisschen,
kriege ich Gänsehaut.
War ich so ablehnend Gänsehaut. Und dann bin ich aber nach Hause gegangen und dann hat er mir geschrieben, war echt schön, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und dann habe ich aber geschrieben, dass ich das glaube ich nicht möchte. Aber ich hätte einfach nach der Bar sagen sollen, ich fühle es nicht, du bist total sweet, oder total nett ist, aber
ja, nein, danke. Aber es gibt ja auch so soziale Codes, die man irgendwie, man möchte nicht unhöflich sein, whatever.
Es ist nicht so leicht, ja.
Und manchmal ist es nicht so leicht irgendwie und das, wenn jetzt jemand nicht mega das Arschloch ist oder einen total schlimm behandelt, dann ist es halt auch vielleicht so, ja, ich kann jetzt mit dir hier noch nett quatschen, ich weiß jetzt schon, das ist nix. Ja. Man will ja auch nicht einen Menschen so abfrühstücken nach dem Motto, nee, genau. So, off to the next one. Es ist ja auch ein Mensch, der irgendwie gerade sich ja irgendwie auch so exposed, aber ja, das war nix.
Nee, das war gar nichts.
Das war nix, das ist auch normal. Man findet nicht sofort die Liebe seines Lebens, sage ich jetzt mal so plakativ.
Nee, aber so eine Brille war ganz geil.
So, Gesina zieht hier schon wieder alles total in die Länge, Hacke. Okay.
Nächste Frage.
Darf ich ziehen?
Ja. Wie war euer Dating-Life vor eurer Beziehung?
Das war eigentlich, die Frage war, Annika, dein Dating-Leben vor der Beziehung würde mich mal echt, und ist ein blind, mein blinder Fleck, hat die Person geschrieben, was ich extrem lustig finde. Aber die Frage soll ja an euch beide gerichtet sein.
Annika, erzähl mal, wie war dein Dating-Life vor deiner Beziehung?
Das ist für mich ja auch ein blinder Fleck. Es ist sehr an ein paar Händen abzählbar. Also ich hatte immer Dates in meinem Leben. Ja, ich hatte davor halt, ich bin mit 28 in Beziehung gekommen. Seitdem ich 17 bin, habe ich Dates. Ich hatte halt Dates in der Zeit.
Also du hattest schon Dates in der Zeit?
Ja, ich hatte Dates.
Aber es hat einfach, es war nie jemand dabei, wo du das Gefühl hattest, da würde ich gerne noch auf ein weiteres Date gehen? Oder?
Ja, es gab schon Leute, die habe ich ja dann auch mehrfach gedatet.
Gab es mal das weiß ich ehrlicherweise gar nicht, gab es mal einen Menschen, außer den einen, von dem ich das weiß, bei dem es vielleicht auch zu einer Beziehung hätte kommen können?
Nee. Warte, lass mich kurz überlegen. Ehrlicherweise, ich erinnere mich auch, also ich habe ja, Leute, ihr wisst das gar nicht, aber ich habe so ein schlechtes Gedächtnis und Gesina und Hacke erinnern mich ganz oft noch leider dran. Das ist nicht gut.
Ich würde sagen, es gab so 3 größere Felder.
Ich weiß, könnte gerade gar nicht mehr sagen.
Das stimmt doch jetzt nicht. Das weißt du doch wohl.
Ja, ich habe einfach fast nicht gedatet, Leute. Und die Leute, die ich gedatet habe, da war ich sehr, sehr viel, sehr insecure. Aber ich habe auch einfach ganz lange Zeit einfach fast nie gedatet. Also ich hatte einfach sehr selten Dates. Und ich habe mich immer vorher eingeschissen. Mir ging es nie gut. Ich hatte aber auch eher weniger Dates, sondern ich habe Leute halt mal so kennengelernt, habe mich verknallt und so. Und man hat sich getroffen. Aber das war dann nicht so Online-Dating, wir treffen uns zum ersten Mal.
Hattest
so.
Aber auch mal Online-Dating-Phasen?
Genau, und dann habe ich immer mal wieder irgendwelche Männer getroffen. Und habe immer, also ich habe keinen Mann vom Online-Dating.
Nee, Quote 0 beim Online-Dating.
Quote 0 vorm Nick habe ich keinen Mann, glaube ich, 2-mal getroffen. Und ich hatte vielleicht immer.
Wirklich?
Ja, warte, lass mich kurz überlegen, wie viele Online-Dates ich hatte. Ich glaube, ich hatte so 10 in meinem Leben.
Das sind schon viele.
Findest du?
Und davon keinen 2-mal getroffen?
Nee, ich hatte dann nirgendwo ein Weib.
Richtig magisches Lachen.
Nein, ich war wirklich gar nicht.
Aber hatte jemand ein Weib mit dir? Wollte dich jemand nochmal sehen?
Ja.
Ich habe ein paar Nachrichten bekommen. Aber schön, wollen wir uns wieder treffen. Nein, danke.
Ach, krass.
Ja, ich hatte Dates, aber es hat mir halt nicht so viel Spaß gemacht.
Weil ich auch so, na, aber da hatte ich auch noch so ein großes Thema mit Intimität und dass ich so war, ich muss wirklich jemanden richtig toll finden, dass ich den an mich ranlasse und so weiter und so
fort. Und von den 10 Dates, die du hattest online,
ja,
wie viele, gab es mal einen Kuss?
Nee, ich hatte mit keinem von den
Nur Kuss. Eine Freundschaft, eine, mit Thies.
Mit Thies. Nee, weil ich die ja nicht, sonst hätte ich ja ein zweites Date mit denen gehabt.
Aber man kann sie ja beim ersten Date küssen.
Ja, und
ja,
dann
aber, und dann sagen,
ja, aber ich küsse ja immer nur Leute, von denen ich weiß, ich stehe auf die.
Ich weiß, ich meine nur so generell.
Ja.
Ist ja nicht, alle sind ja nicht wie du.
Nein, ja, na klar. Ja, Leute, natürlich kann man sich beim ersten Date küssen, habe ich geklanges gerade so, als würde ich sagen,
weil du meintest, du datest, du küsst nur Leute, die du schon magst und mit denen du schon irgendwie so, wo du so einen Bezug hast, aber das ist ja nicht.
Ja, aber ich habe den Nick auch beim ersten Date geküsst zum Beispiel. Weil ich
ja,
den,
mit dem bist du jetzt auch zusammen.
Weil ich den aber direkt toll fand. So, da hatte ich direkt einen Vibe, aber bei den anderen, da war ich immer so, nee, irgendwie nicht.
Und war da niemand dabei, wo du so dachtest, so, den könnte ich nochmal eine Chance geben?
Doch, ein Typ. Dann haben wir so sporadisch geschrieben, aber ich war so auch so nicht richtig interessiert und er war nicht so richtig interessiert. War aber, so. Aber wir hatten eigentlich voll das Fun-Date, aber dann, der sah auch extrem geil aus, muss dazu sagen. Das war in Neukölln.
Ja. Das war aber der nur über sich selber geredet hat.
Und dann meinte ich so, boah, ich war so geblendet davon, weil er sah richtig gut aus und war irgendwie quirky Typ, war so ein Künstler. Typ, der irgendwie aus New York, seine Eltern kommen aus New York, sind so bla bla bla. Dann haben wir noch, weil ich so meinte, ja, ich habe noch nie so richtig illegale Sachen in meinem Leben gemacht und kam so raus, dass der gerne taggt, also so Graffiti-Kram und so Sachen besprüht und so. Und dann meinte ich so, boah, oder meinte der gesagt, sollen wir das nicht mehr zusammen machen? Und dann sind wir so aus der Bar raus und haben zusammen so an die Wände was gemalt. Und dann kam ein Nachbar
rein raus. Rein hypothetisch meinte, natürlich.
Rein hypothetisch natürlich, ist natürlich nicht passiert, nur in meinen Träumen. Und dann kam ein Nachbar und meinte, ich rufe jetzt die Polizei. Und dann sind wir so zusammen weggelaufen und es war mega witzig. Also es war
total voll romantisch eigentlich.
Es war eigentlich voll die coole erste Date-Geschichte. Und dann waren wir so, ja, wir voll fahren. Haben uns nicht geküsst, aber weil ich auch nicht so mega into him war. Und dann haben wir aber am nächsten Tag noch geschrieben, ach, war voll funny, sollen wir nochmal. Und dann hat es sich aber irgendwie so verlaufen.
Wer war das? Und kann ich den sehen?
Oh, ich weiß nicht mal, wie der hieß. Keine Ahnung. Ich habe die Typen auch nie bei Instagram oder so geedit. Ich könnte dir, glaube ich, keinen einzigen gerade mehr zeigen. Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr alle Dates, die ich hatte.
Du bist irgendwie anders.
Er hatte auch in Köln auch Dates mit irgendwelchen Tinder. Hatte ich auch in Hamburg, hatte ich auch Dates. Ja.
Aber du hast einfach gemerkt?
Ich war immer bei dem ersten Date, weil ich so, oh nee, das ist es einfach nicht. Ich fühl's nicht.
Und dafür magst du deine Zeit mit dir selbst und deinen Freundinnen einfach lieber.
Na, weil ich so dachte, ja, wir beide haben uns jetzt getroffen unter der Causa, wir wollen gucken, ob wir uns gut finden und wir finden uns anscheinend nicht. Also ich finde so, meistens auch gegenseitig nicht richtig gut. Aber weißt du noch, Hacke, als wir mal so ein Doppeldate hatten, also du hattest ein Date gleichzeitig und ich hatte ein Date gleich, also wir hatten einfach gleichzeitig zwei Dates.
One
weil
for the books.
Weil wir die am Abend vorher haben wir das ausgemacht, waren so, wir daten jetzt mal wieder. Und dann hatten wir beide so jeweils ein sterbenslangweiliges Date. Und der hat mir danach auch noch geschrieben, und wann war das nächste Mal? Und ich war wirklich so, hey, es war echt lieb. Nein, danke. Ja, das gab es einfach ein paar Mal in meinem Leben.
Wann war das? War das diese Cotti-Geschichte?
Hm, ah, ja. Schon ewig her.
Ewig her. Ja.
Okay, aber jetzt weiß ich auch ein bisschen, da verstehe ich irgendwie ein bisschen mehr.
Also das würde ich sagen, waren so meine Dates, aber in die Typen war ich nie verliebt. Also ich war so verliebt in Leute, die ich an der Uni kennengelernt habe, in meinen Ex-Mitbewohner und so weiter und so fort. In meinen alten Schulcrush, den ich in meinen 20ern immer wieder getroffen habe und so. Aber das hat sich dann weniger angefühlt wie ein Date.
Und warst du verliebt in den Mann, den du vor Nick gedatet hast?
Ich glaube, dass erst seitdem ich jetzt in einer Beziehung bin, nochmal das Wort Verliebtsein für mich eine ganz andere Tragweite bekommen hat. Also ich glaube, ich hatte einen heftigen Crush auf den und ich war so super verknallt in die Idee von uns beiden. Ich dachte einfach, das ist Match made in heaven. Mhm. Es war on the paper.
Es ist auch auf Papier.
Auf Papier war es wirklich perfekt. Und ich schätze ihn auch immer noch sehr. Also ich mag den Typen einfach gerne. Aber verliebt war ich nicht, nee. Aber sehr vercrushed. Aber ich glaube eher an die Idee. Ja. Nächste Frage?
Ja, nächste Frage.
Wie geht ihr mit Leistungsdruck um? Gesi, weiß ich gar nicht. Ah doch, ich weiß eigentlich, wie es bei ich überlege gerade.
Wie es bei mir ist?
Ja.
Sag mal kurz, was du da denkst, dann kann ich daran anschließen.
Also Sachen erstmal kleinreden.
Ja.
So probieren auch so zu tun, als würden sie nicht stattfinden.
Ja.
Weißt du, um gar keine Erwartung an Sachen zu haben.
Ja, ja,
wie zum
ja,
Beispiel so 8-6 Wochen vor dem Buch meinte ich so, hey Schatz, willst du eigentlich auch mal was posten? Also, dass wir ein Buch rausbringen? Und du warst so, ja, komm doch. Und das war so, und ich dachte so, am Anfang war ich, das habe ich dann ja auch gesagt, dass es sich für mich mal so angefühlt hat, als sei es dir nicht so wichtig. Und bei dir war eher so, ich habe einfach Angst, dass Leute es nicht cool finden und so. Und dass du, wenn dir Sachen selber wichtig sind, so die so unter den Teppich kehrst ein bisschen, damit du nicht davon enttäuscht sein kannst, so ein bisschen wie dein Geburtstag nicht feiern oder so, damit du gar nicht erst davon enttäuscht sein kannst, wenn es nicht so war, wie du wolltest, weißt du? Und so habe ich es auch Gefühl bei so Sachen, die auch einen Druck in dir auslösen. Und die anderen Sachen, die bei anderen Druck auslösen, aber die dir einfach so ein bisschen Wurst sind, da bist du so, ja, mache ich jetzt einfach, weißt du?
Weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, ich bin immer noch in der Phase, wo ich versuche herauszufinden, ob ich Imposter-Syndrom habe oder ob ich wirklich ein Imposter bin. Ja, nein, aber ich meine, ich denke mir, es muss doch auch Imposter, also es muss doch wirklich auch Betrüger geben. Wisst ihr, was ich meine?
Aber wissen die nicht, dass sie welche sind?
Ja, ich glaube, das ist nämlich die Definition. Ich glaube, Leute, ich denke ja auch, dass ich das bin, ein Betrüger, weißt du? Deswegen, wer sagt mir, ob ich wirklich ein Betrüger wäre?
Nein, aber du sorgst dich darum, du hast Angst davor, einer zu sein und du bist keiner. Zu wissen, einer zu sein, ist was anderes als Angst davor zu haben, einer zu sein. Du hast Angst davor, einer zu sein.
Ah.
ein Imposter sein heißt, ich weiß ganz genau, dass ich hier bescheiße und ich schlängel mich durch.
Ich glaube, das habe ich aber auch schon ab und zu mal gemacht.
Aber das ist ja nicht mal schlimm.
Ja, ich gehe mit Leistungsdruck auf jeden Fall so um, wie ich manchmal, ich schwenke und schwimme und schwanke und was auch immer mit SCHW es noch im Wortschatz gibt.
Schwindel.
Von auf der einen Seite mich zu überverkaufen und zu sagen, ich kann das und das, damit ich mir das selbst einrede. Und auf der anderen Pendelseite gar nichts von mir selbst zu erwarten und zu denken, ich kann nichts. Und das ist hängt richtig krass. Und ich kann aber von außen nicht so richtig betrachten, was ich wirklich kann und was ich nicht kann. Ich kann es einfach nicht. Das ist wie so Body-Dysmorphia. Ich habe so Charakter-Dysmorphia. Ich habe so Leistungs-Dysmorphia. Ich weiß nicht, was ich wirklich kann und was ich nicht gut kann. Wisst ihr? Und deswegen ist für mich Leistungsdruck, es gibt immer Leistungsdruck, egal was ich mache. Ich setze mich immer unter Druck, weil ich nicht weiß, was ich kann. Genau, ob ich das kann und was ich gut kann. Ich muss das immer validiert bekommen von außen. Mir muss das immer jemand sagen, das hast du gut gemacht. Weil ich selber nicht so richtig einschätzen kann, war das jetzt gut? Hat sich das nur gut angefühlt? Wer beurteilt überhaupt, was gut ist?
Gibt es
aber ich brauche jemanden, der beurteilt, dass ich das gut kann.
Gibt es denn keine Sache, die dir einfällt, wo du so von dir aus sagen kannst, das kannst du gut?
Ich kann gut einen ganz normalen, einfachen Reim machen.
Das kannst du richtig gut.
Ja, gut, genau, aber wisst ihr, also ich meine, was kann ich noch richtig gut? Nee, es gibt nicht so richtig viele Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie mit hundertprozentigem Selbstbewusstsein sagen kann, dass ich sie richtig gut kann.
Okay, also das heißt, wie gehst du mit Leistungsdruck um?
Ich musste erstmal Leistung gerade für mich definieren. Ich kann die Frage nicht so richtig gut beantworten.
Aber wie fandst du denn meine Antwort darauf, was ich meinte?
Ja, fand ich gut. Also lass mal einfach nur Annikas Antwort.
Nee, aber gehst du damit mit, dass du so, wenn etwas, wenn es um die Wurst geht bei dir, dass dann, du das so ein bisschen unter den Teppich kehrst? Also du machst es dann trotzdem, aber...
Ja, das Ding ist, wenn ich Sachen machen musste, wenn ich weiß, ich muss delivern, wenn ich weiß, es geht um etwas, dann schiebe ich das erstmal nach ganz weit hinten und versuche mich abzulenken und versuche das so zu prokrastinieren. Und gleichzeitig denke ich aber jede Sekunde daran.
Ja, das ist so, das ist dieses, wie man nicht chillt, obwohl man so viel freie Zeit hat, wenn man zum Beispiel seine Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder sowas schreiben muss.
Und ich mache es immer.
Ja, aber halt auf den letzten Drücker.
Und ich mache es dann aber auch nicht nach meinem, also ich werde meinem Anspruch nie gerecht. Aber das liegt auch daran, dass ich es halt auf den letzten Drücker mache und mir somit, und jetzt komme ich zu deiner Definition von meiner Art, wie ich mit Leistung umgehe oder mit Leistungsdruck umgehe, damit ich mir dann auch am Ende sagen kann, ja, ich habe mir ja auch nur die letzten 5 Minuten gegeben. Wie soll es dann auch schon perfekt werden? Weil ich es gar nicht, wenn ich Sachen nicht so viel Wert gebe und mich nicht da richtig hinterklemme, dann kann ich mich selbst auch nicht enttäuschen, weil ich das immer so ein bisschen entkräftigen kann, indem ich dann sage, ich habe es ja auch nicht 100% versucht. Weil ich Angst habe, dass die Wahrheit ist, wenn ich es 100% versuche und ich dann scheitere, dann habe ich den Ritterschlag dafür bekommen, dass ich es eigentlich wirklich nicht kann.
Ich finde, das ist mir auch aufgefallen, dieses Jahr war das erste Mal, dass ich dich manchmal so unter Druck gesehen habe. Weil seitdem wir uns kennen, muss man auch ehrlich sein, dass so, du machst dir einfach nicht, hast ja, also du hast manchmal Druck mit deinem Job und so als Content Creatorin, aber du hast auch viel keinen Druck damit für dich, ne? Ich glaube, du hast da voll den coolen Weg auch, dass du so bist, so, ja, wird schon alles, ne? Dass du auch manchmal, also ich meine das gar nicht abwerten, aber dieses so, ein gutes Pferd muss nicht höher springen als kann oder irgendwie sowas, ne? Und das, als es muss. Und dieses Jahr warst du wirklich so, okay, ich mache eine Ausbildung, vor der habe ich Schiss und die macht mir irgendwie Druck und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich schreibe irgendwie ein Buch und bringe das raus und weiß nicht, ob andere das doof finden. Also voll viele so Sachen, die so ein bisschen challenging waren und auch, wo du gemerkt hast, ich muss auch einfach wieder zeitlich, also viel mehr arbeiten. Wo ich schon das erste Mal das Gefühl hatte, dann kommst du auch mal ins Schlingern, weil ich so die letzten Jahre immer so war so, boah, und dies und jenes voll gestresst war von ganz vielen so Arbeitssituationen und du warst immer so mega zen neben mir. Und dieses Jahr hatte ich das erste Mal das Gefühl, die Frau hat
die Komfortzone jetzt mal verlassen.
Die hat jetzt mal ihre Komfortzone verlassen.
Ja.
Und ich glaube aber, dass es per se gar nicht so schlecht immer war, weißt du?
Nee.
Weil es auch dazu geführt hat, dass du Sachen gemacht hast, von denen du früher nicht gedacht hättest, dass du dies schaffst. Und dann bist du stolz auf dich.
Ja.
Also, ja, ich will jetzt Leistungsdruck nicht so glorifizieren, weil es ist auch einfach schön, keinen Druck zu haben, Leistung zu erbringen. Und gleichzeitig, wenn man dann Dinge schafft, von denen man denkt, dass man sie nicht kann, dann kann das ein ganz tolles Gefühl sein.
Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nachträglich immer noch sagen würde, ich war extrem gut darin, ein Buch zu schreiben oder ich bin eine extrem gute Wanderführerin. Weil es für mich immer noch einen nächsten Punkt geben muss, der das, oder es muss immer von außen bestätigt werden.
Wurde ja.
Ja, aber das reicht aber das, mir dann nicht.
Aber dann du? Reicht dir gar nichts, oder?
Nee, mir reicht dann wahrscheinlich gar nichts. Und
was wurde dir ja von außen ganz viel gespielt, als zum Beispiel gelesen werden, so war so toll, aber was muss passieren, damit du das glaubst? Die Antwort wirst du wahrscheinlich nicht im Außen finden, ne?
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Es ist jetzt nicht so, als würde mich das alles zermürben, ne? Also ich denke jetzt nicht, ich bin die Schlechteste in allem. Ich denke nicht, ich bin eine schlechte Wanderführerin, ich denke auch nicht, ich habe ein schlechtes Buch geschrieben. Aber ich denke,
jetzt kommt's
da ist immer Luft nach oben, so weißt du? Und das, ich liege jetzt davon abends nicht wach, ne? Ich denke nicht so, fuck, ich bin nicht gut genug. Mir reicht, wie ich bin, aber ich denke schon manchmal, ich bin schon eher Durchschnitt. Und das ist aber vielleicht auch okay.
Aber ich habe das auf jeden Fall in den letzten Jahren immer wieder so bei dir gesehen, dass du viel weniger, ich hatte das Gefühl, weniger Leistungsdruck hattest als ich zum Beispiel. Und dass ich das auch so, mir davon gerne mal eine Scheibe abgeschnitten hätte. Also ich finde, das ist auch eine tolle Eigenschaft an dir, dass du oft so bist, so wird schon.
Und dass es für mich reicht, Durchschnitt zu sein.
Ja, es muss, ja,
genau. Aber vielleicht auch, weil ich Angst habe, und dass wenn ich versuche, besser als Durchschnitt zu sein, enttäuscht werde. Also das liegt da, glaube ich, auch schon drunter. Aber
deep.
Ja, total deep mal wieder hier.
Dafür schaltet ihr jede Woche ein.
Für die Deepness mit uns.
Okay, aber wie ist ein Leistungsdruck für dich? Oder kannst du das in einem Satz sagen? Du bist schon
einfach sehr
diszipliniert. Du hast irgendwie ein Ziel und dann arbeitest du einfach sehr, sehr organisiert auf dieses Ziel zu.
Hacke so call her out. Ja, das stimmt. Ist einfach so. Es war schon immer so.
Und du möchtest auch Leistung erbringen. Ja. Und du hast auch einen Anspruch.
Und mich nervt das auch selber, weil ich mich ganz viel über meine Leistung definiere. Und das ist Quatsch auch. Weil ich bin auch, da gibt es viel mehr an mir als Person, als das, was ich irgendwie on the paper schaffe und mache und so ein Kram. Aber ja, ist natürlich auch in der Branche, in der man sich ständig vergleicht und so sieht, was machen andere und so. Dann ist das, glaube ich, auch nochmal so auf einem Nährboden. Das ist auch nicht prinzipiell gut. Und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, ich mag das auch an mir, dass ich so diszipliniert bin. Also ich bin wirklich so, ich habe mir etwas vorgenommen, ich werde das dann auch durchziehen und das gibt mir einfach viel Kraft ich ziehe da sehr viel Kraft aus mir und ich liebe das auch. Ich mag dann zum Beispiel auch total gerne richtig viel arbeiten, wenn mir die Arbeit Spaß macht.
Ich mag das auch an dir, ich finde das sehr inspirierend, aber um gerade nochmal anzuknüpfen an das, was du gesagt hast, manchmal nervt es mich auch an dir, dass du, was ich dann manchmal sehe, du arbeitest auf diese ganzen Ziele hin und rennst dann über diese Ziele weg.
Voll.
Weil du nicht einmal kurz stehen bleiben kannst und dann acknowledgen kannst, dass du was geschafft hast und dass du auch stolz darauf sein kannst, weil dann siehst du irgendwie das Nächste. Und weißt du, und dann denke ich manchmal, hallo Annika, lass mal kurz stehen bleiben.
Ja, voll.
Und gemeinsam feiern und nicht frustriert sein, dass das Nächste nicht klappt, weil so viel gerade irgendwie schon irgendwie.
Mich nervt das auch selber an mir, aber ich habe das Gefühl, es wird gerade ein bisschen besser.
Ja, wird besser.
Aber letztes Jahr war ich wirklich auch so, ich konnte mir auch selber nicht mehr zuhören, weil ich war so, das und das und das und das geht alles nicht.
Das war irgendwie wie so ein Staffellauf mit dir selbst.
Anstrengend. Ja, wirklich, Wettkampf mit einem selber. Tut nicht gut. Naja, nächster Zettel.
Das klappt richtig gut mit den Zetteln, oder?
Wie verkraftet, ja, ich habe so richtig Disziplin, ich habe so richtig das Ding, ich muss das hier gerade abarbeiten.
Das ist auch mein Plan.
Ich gucke auch ganz auf die Uhr, 50 Minuten gerade aufgenommen. Ja, wie verkraftet ihr Trennung? Kann ich euch ja ein Lied von singen. Ihr wisst ja, wie viele Trennungen ich in meinem Leben schon hatte.
Naja.
Null. Gesine, wie ist
trennungsähnliche Situation hattest du ja sehr wohl.
Ja, klar. Ja, ich mache auch Spaß.
Man muss sich ja nicht immer von der 10-jährigen Beziehung lösen für eine Trennung.
Nee.
Da können wir dann in 7 Jahren noch drüber sprechen.
Schaltet ein, wenn wir frisch Schluss gemacht haben.
Ihr werdet es wissen.
Ihr werdet es
in diesem Podcast.
Ja. Ich frage mich das manchmal. Manchmal denke ich so, kann ich mich jemals noch trennen, nachdem ich diese Beziehung so öffentlich geführt habe? Und
kurze Antwort, nein.
Ja. Ihr müsst halt jetzt
das müsst ihr jetzt halt durchziehen.
Ja. Ihr seid eine Brand.
Wir müssen das jetzt durchziehen, ne?
Hast du gut recovered von deinen letzten Trennungen?
Ja, habe ich immer. Ich habe immer gut recovered von meinen Trennungen.
Ich finde das so krass. Also ich muss auch sagen, also die Art von Trennung, die ich hatte, also so das Herz gebrochen bekommen. Leute, ich muss wirklich leider sagen, das war massive Glow-up
für mich. Das war Rohstoff für absolute, keine Ahnung, alles mögliche, verschiedene Dinge.
Also da sind wirklich, ich war so, okay, er wollte mich nicht,
Und ich werde jetzt zeigen, was ich für eine wirklich, das war für mich. Und jetzt werde ich mein PhD im besten Menschen der Welt machen.
Aber hast du den für dich selbst gemacht oder um dieser Person auch zu zeigen?
Beides. Dass, aber auch, weil ich so dachte, also ich glaube,
ich habe jetzt so viel Energie verschwendet.
Ich hab so Energie übrig, wenn ich mich nicht noch um diese Gefühlslage mit einer anderen Person kümmern muss. Hatte ich auch letztens, weil ich mit Haki und einer Freundin noch was essen. Und dann meinte ich auch so, ja, ich hatte so viel Zeit in meinem Leben halt, also so früher wurde ich immer mal wieder gefragt, boah, du hast echt viele Hobbys, in denen ich auch ganz gut bin. Und das stimmt, weil ich so viel Zeit in mir selber, das klingt auch so ein bisschen traurig auf eine Art, aber weil ich so viel Zeit darin.
Ich finde, das klingt gar nicht traurig.
Ich hatte so viel Zeit mit mir alleine. Also ich war dann so, dann lerne ich jetzt mit 23 nochmal Gitarre spielen und dann lerne ich jetzt nochmal mit Mitte 20 Französisch und dann so. Also ich habe mir einfach echt so die Zeit genommen. Und dann,
du hast sie aber auch genutzt.
Dann mache ich jetzt da den Malkurs und so, genau. Also ich war schon immer sehr proaktiv. Alter, ich klinge so wie die langweiligste Person ever, aber
ich finde, hey,
niemand
gar
denkt,
nicht.
Du bist die langweiligste Person ever.
Ja, nee. Also ich bin wirklich so ein bisschen, es ist so Textbook, Heartbreak und ich war so, und ich werde jetzt eine Entrepreneurin, so ein bisschen.
Aber das ist auch du, wie du bist, das ist nicht mal der Heartbreak und ich glaube, das ja auch, also warum gibt es so viele Lieder über Trennungen und so viele, ist das Thema in so vielen, also es ist ja, regt der Kreativprozesse auch an, wenn du durch sehr starke Emotionen gehst.
Voll.
Dann müssen die ja auch irgendwo hin und manche Leute verarbeiten die halt in, keine Ahnung, indem sie ein Bild malen.
Ich habe diese Energie in Tinder gesteckt.
Ja, ich glaube, auch das zum Beispiel.
Auch fair. Und ich habe zum Beispiel vor 3,5, 4 Jahren, als mir mein Herz das letzte Mal gebrochen wurde, habe ich richtig angefangen zu malen. Also richtig, richtig.
Das war der Start.
Das war richtig der Start für meine quasi Kunstkarriere. Und dann habe ich mir auch, ich glaube, 4 Wochen später war ich so zu Haki, habe ich so gepitcht. Ich so, und weißt du was? Ich habe jetzt 5 Bilder in meinem Leben, also 5 große Bilder. Ich mache eine Vernissage. Einfach so. Und dann habe ich mit einer Freundin zusammen eine mega krasse Vernissage 3 Monate organisiert. Und das ist eigentlich die Quintessenz aus dem Heartbreak gewesen, weil ich war so, und diese vergeudete Energie, die bündel ich jetzt und
die überschüssige Energie.
Energie. Genau, und deshalb, also ich, aber das ist, ich habe auch nicht
richtig geil.
Aber auch nicht so, das wäre jetzt vielleicht ganz anders, wenn ich mich jetzt mit meinem Freund, wenn wir uns trennen würden, das würde mir so viel mehr den Boden unter den Füßen wegziehen. Es waren wirklich oberflächliche Arten von Bekanntschaften, die gegangen sind. Deshalb, ich will nicht sagen, Leute, wenn ihr einen krassen Heartbreak durchmacht, dann ist es total fein, nicht komplett schaffe Häusle baue.
Nee, ja klar.
Ich war einfach, glaube ich, davon, das kann ich rückblickend so sagen, einfach nicht so sehr berührt.
Mhm.
Also ich war sehr traurig, weil Ideen gegangen sind in meinem Kopf, aber das wäre jetzt in meiner Beziehung ganz, ganz anderes Ausmaß.
Ich bin eigentlich auch immer ziemlich gut recovered, vor allem, weil ich einfach immer während meiner Beziehung auch schon gut meine Freundschaften gepflegt habe.
Ja, und das war immer ein krasser Punkt, ja, stimmt.
Das war immer ein weiches Kissen, das war wirklich so, als mein letzter Freund mit mir Schluss gemacht hat, 3 Freundinnen waren so ein Anruf weg und ich wurde so direkt eingesammelt und es wurde direkt.
Und ich glaube, dass das vor allem viele Hetero-Männer nicht haben, dieses weiche Kissen, weil die ganz oft in solchen Hetero-Beziehungen ihre ganzen sozialen oder ihre ganze, also diese ganze Care-Arbeit, die so vor allem Frauen in Hetero-Beziehungen oftmals, muss man einfach sagen, leisten, so das Einzige, dass die Sonne werden, um die Männer dann kreisen so und die hören auf, ihre sozialen Kontakte und so zu pflegen. Und ich glaube, das ist einfach echt oft so, dass Frauen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Küchenpsychologie, aber meine Beobachtung aus den ganzen letzten Jahren mit Frauen befreundet sein und auch mit Männern, dass Männer oft auch die Trennung auslösen und dann krass, krass am Arsch sind und nicht davon loskommen, weil sie merken, ah, okay, mein ganzes Support-System fällt weg und Frauen verlassen werden oder sich trennen und so dann ihre Besties halt haben, die sie auffangen und man ist dann trotzdem vielleicht arschtraurig, aber man fällt halt weich, wie du sagst.
Und für mich war es dann auch nicht immer so schwarz-weiß. Ne? Also ich habe schon gelitten. Ich habe meinen Wert in Frage gestellt nach diesen Trennungen. Ich habe versucht, auch mit neuen Dating-Geschichten zu copen. Aber es waren schon auch, also das war alles nicht geil. Aber in diesen Phasen war ich auch immer so gefühlt, in Anführungsstrichen, vogelfrei. Das waren so die Phasen, wo ich dann so YOLO-mäßig, in Anführungsstrichen, unterwegs war. Wo ich dann einen Flug nach Lanzarote gebucht habe. Da 3 Monate oder 2 Monate von dort gearbeitet habe, weil es damals Anfang Corona dann halt ging mit Homeoffice. Wo ich einfach Entscheidungen getroffen habe, die ich mit niemandem absprechen muss. Weil man halt,
voll geil,
muss ich eigentlich, also muss man, manche ich will nicht sagen, dass ich alles mit Epi absprechen muss, aber man nimmt Rücksicht aufeinander.
Klar.
Und das nimmt ja auch in Freundschaften und so weiter, ne? Aber
man lebt ja auf einmal nur noch für sich. Ne?
Ja, genau.
Und oder ich zum geil. Beispiel, ich finde zum Beispiel, das Gefühl von Herzschmerz ist etwas, was ich immer sehr gerne mochte. Mhm. Weil ich finde, das ist eine Traurigkeit, die man empfindet und aber das ist ein ganz, ganz großes Gefühl. Also es ist todestraurig und schlimm, aber ich hatte wahrscheinlich auch einfach noch nie so den krassen Herzschmerz, dass ich irgendwie gar nichts mehr konnte oder so. Aber traurig zu sein, dass eine Person aus dem Leben geht, also nicht mehr da ist, hieß für mich auch, dass die Person wichtig war und das hat für mich irgendwie einen großen Messwert gehabt oder einen großen Wert gehabt. Und deshalb habe ich immer gedacht, es wäre doch trauriger, wenn ich nicht traurig wäre darum. Sondern es ist doch schön, dass ich da jetzt reinfühlen kann und das so einmal zelebriere, das, was wir miteinander hatten, das verabschiede, weil wenn ich nicht traurig wäre, dann wäre es auch nichts gewesen, dann wäre es nicht wichtig. Also es war wichtig und deshalb bin ich traurig und das Gefühl mag ich dahinter eigentlich.
Mhm. Nächste Frage?
Nächste Frage.
Oh, wie tauscht man sich mit der Familie über feministische Themen aus?
Mit Nachsicht.
Ja, wahrscheinlich schon. Boah, das ist so ein schweres Thema, weil es natürlich einfach ist, wenn man Eltern hat, die das direkt checken, ne?
Voll, ja. Also es gibt bestimmt Leute, die vielleicht sogar mit ihren Familien gebrochen haben, weil man nicht auf einen politischen Nenner kommt. Das muss richtig, richtig schlimm sein. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, das, was ich so auch gelernt habe in meiner Familie, weil ich immer, ich würde sagen, die feministischste war und das so nachgezogen hat. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe zu gendern, da waren meine Eltern erstmal beide so, oh, ist aber sau anstrengend und so weiter und so fort. Und das war echt so ein kleiner Kampf. Also wir haben uns auch darüber diskutiert, wir haben gestritten und es hat einfach bei denen noch ein bisschen länger gedauert. Und mittlerweile machen die das zum Beispiel. Aber so nachsichtig sein, dass Leute, die älter sind, eine andere Perspektive auf Dinge haben und dass das auch erstmal bestehen sein darf. Also dass es okay ist, dass Leute zusammen am Esstisch sitzen und nicht alle dasselbe denken und das ist erstmal okay und wie kommt man Schritte aufeinander zu? Das klingt jetzt so ein bisschen wie die Demokratiepartei, aber so ist es ein bisschen. Ne? Also aushalten, dass es eigentlich gut für uns ist, dass nicht alle Leute dieselbe Meinung haben und dass es schön ist, Kompromisse und so zu finden. Und ich finde, das ist auch eine feministische Debatte zu führen. Ja.
Also es kommt darauf an, worüber man diskutiert.
Ja, natürlich, komplett, voll.
Ich finde, vor allem bei feministischen Themen gibt es halt oft keinen Kompromiss.
Ja.
Also was ist der Kompromiss, wenn es...
Ich glaube, wenn ich daran anknüpfen kann, ist, dass ich gemerkt habe, zum Beispiel, ich hätte diese Debatte, so wie ich sie mit meinen Freundinnen oder die Themen, die ich mit meinen Freundinnen besprechen, kann ich einfach zum Beispiel nicht mit meinem Vater besprechen, weil wir nicht den gleichen Wortschatz haben. Darüber einfach. Und ich glaube, ich musste, am Anfang bin ich, glaube ich, häufig auf Frustration getroffen, wenn ich sowas mal angebracht habe, weil ich gemerkt habe, wir reden aneinander vorbei. Und ich glaube, das, was du vielleicht meinst, ist, dass ich dann irgendwann versucht habe, das aus den Augen meines Vaters zu sehen und dann zum Beispiel gesehen habe, dass mein Vater eigentlich sehr feministische Werte hat. So, also in der Art und Weise, wie der mit der Care-Arbeit umgegangen ist, wie er uns erzogen hat, wie... als sich meine Eltern getrennt haben und 50-50 machen mussten, dass mein Papa halt ganz klar gesagt hat, okay, er macht jetzt halt oder hat vorher schon gekocht, ne, aber hat er nochmal einen Kochkurs gemacht und was weiß ich und es war immer klar, dass er sich kümmert, so, ne. Und dass ich diese Dinge auch hoch ansehen kann.
Es geht ja auch vor allem in der Frage darum, so wie tauscht man sich aus, ne. Also ich glaube, das ist ja so, wenn sich zum Beispiel, ich glaube, es gibt Familien, die sind sau unpolitisch oder die reden nicht so viel darüber, aber sowas zu sagen wie, also für mich ist Esstisch immer der Ort, an dem solche Dinge ausgetragen werden. Auf jeden Fall ist es bei den Prigges so. Aber sowas zu sagen wie, hey, mich berührt gerade voll das und das Thema, bekommt ihr das mit? Also so manche Themen, die auch so vielleicht unsere Väter oder unsere Mütter gar nicht auf der Platte haben, weil das an denen total vorbeigeht, darüber zu sprechen und zu sagen, boah, das macht voll was mit mir. Zum Beispiel gibt es gerade so neue Richtlinien für Kameraperspektiven von der Europäischen Rundfunkunion, damit Frauen nicht mehr aus so sexistischen Angles, also Kameraeinstellungen gefilmt werden, weil ganz oft so bei Leichtathletik und Co. werden die ganz oft zwischen die Beine und so gefilmt. Und dass man erst jetzt dafür sensibilisiert, die neutraler von der Seite zu filmen, damit Menschen im Internet sich darauf nicht einen runterholen. Und zum Beispiel so ein Thema an den Esstisch zu bringen und sagen, habt ihr das eigentlich mitbekommen? Mhm. versteht ihr, also ich finde das
anhand
voll.
Anhand von Beispiel.
Genau, anhand von einem Beispiel zu sagen, boah, das finde ich irgendwie richtig gut, dass das passiert und so, also erstmal, also wisst ihr, was ich meine? So ein Thema mitzubringen und zu mal von sich aus zu gehen, warum das für einen selber wichtig ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass das Thema Gender, das ist ja auch schon 10 Jahre her, als ich das Thema mit meinen Eltern hatte, ne? Aber da war ich wirklich so, also ich gender bewusst, weil ich mich einfach so gesehen fühle in der Sprache, weißt du? Mhm. Und wenn ihr dann zum Beispiel nur die männliche von, dann fühle ich mich halt nicht so angesprochen. Und ich glaube, meine Eltern haben das erst richtig, dieses ganze Thema richtig verstanden, als ich meinte, es geht dabei auch um mich als eure Tochter. Mhm. Und das hat voll viel ausgelöst. Aber ich bin ja auch dankenswerterweise, komme ich aus einem sehr wohlwollenden Elternhaus, was das angeht.
Ja.
Und ich glaube, dass es mega, mega krass scheiße sein muss, wenn man komplett auf so Sturköpfe stößt, die da gar nicht dran rütteln. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich hätte ich dann irgendwann keine Power mehr, darüber zu diskutieren und würde einfach über gar nichts mehr sprechen, ehrlicherweise.
Ich glaube, ich habe meiner Mama damals auch das Margarete Stokowski-Buch gegeben.
Finde ich einen guten Tipp eigentlich, ja. dass man so ein liebgewolltes so, hey, ich habe das Buch gelesen, fand ich total toll.
Ja.
Das ist, weil oft ist ja auch diese persönliche Beziehung, die ja zwischen einem steht, dass Eltern manchmal so sind, ah ja, von meinem Kind lasse ich mir jetzt nicht die Welt erklären.
Genau,
so ein bisschen.
Stimmt. Und ich glaube, Mamas Reaktion war auch schon krass. Also die fand es sehr krass, das zu lesen.
Ich habe das zum Beispiel damals meinen Brüdern gegeben bei Margarete Stokowski. Das war für mich augenöffnend, wirklich. Ja. Das hat wirklich meine kleine Welt zerrüttelt mit 20. Und ich habe das meinen Brüdern gegeben und meinte, hey, ich weiß, ist nicht so euer Thema, aber mich hat das ganz, ganz doll berührt und ganz viel mit mir gemacht. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass ihr das lest, weil ich habe das Gefühl, das sind vor allem Männer, die das auch lesen sollten. Mhm. Und es war richtig toll, weil vor allem mein einer Bruder hat sich dann so hingesetzt, das gelesen und danach ist er zu mir und meinte, ey, das war voll krass für mich mal zu lesen, darüber habe ich nie nachgedacht. Und dann hatten wir das erste Mal in diesem Leben diese Art von Gespräch und da war ich 20 und der 26 so und das hat einfach gedauert, aber das auch immer wieder so fortzuführen, so sich up to date zu halten, was man denkt über Themen, sich auszutauschen, sowas wie, boah, ich habe gerade in dem und dem Podcast das gehört, willst du mal reinhören und so, um auch immer wieder dafür offen zu sein, Perspektiven zu ändern. Also ich merke ja auch beim eigenen Feminismus, dass sich Ansichten ändern, dadurch, dass sich die Welt ändert zum Beispiel, dass ich auch Angst davor habe, irgendwann aufzuhören, mich immer wieder weiterzubilden, was gerade eigentlich so passiert.
Da, ja, nach diesem Buch ist bestimmt auch noch viel passiert. Ich glaube nämlich, also ich wollte nämlich euch mal fragen da draußen, das war unser Buch, so finde ich so in unserer Generation, das untenrum frei Margarete Stokowski, das Augenöffnen-Buch mäßig, so wenn es um Feminismus ging. Das hat mir damals Vicky auch gegeben. Schreibt mal in die Kommentare, weil es gibt ja auch ein paar Leute, die Anfang 20 sind. Was sind so
die Bücher jetzt?
Ja, genau.
Ich glaube zum Beispiel ein Buch, lesen was wir jetzt auch ganz oft schon besprochen haben, ist das von Beatrice Frasel. Das
Entromantisiert
euch. Ich glaube, das ist für ganz viele, also für uns ja auch, das ist auch wieder eine neue Form von, das hatte ich mit 20, sich zu quasi romantische Liebe zu dezentralisieren, hättest du mich früher, also hätte ich glaube ich da noch nicht verstanden. Das ist, ich bin total froh, dass jetzt mit 30 solche Themen auf meiner Platte sind und ich sie jetzt nochmal ganz neu verstehe, mich mit ihnen auseinandersetze, weil man ja halt auch weiter lernt. Ne?
Vielleicht noch ein Tipp oder was heißt ein Tipp, aber woran ich gerade denken musste, als du das meintest mit, ja, ich nehme auch die Perspektive von meinem Vater ein. Ich glaube, das ist nämlich bei sowas auch voll wichtig, weil ich glaube, man darf nicht von den Eltern erwarten, dass die irgendwann auf dem, sage ich jetzt mal, Woken-Level oder Feminismus-Level sind wie deine Freunde in der Großstadt. Die müssen nicht wissen, wofür LGBTQIA+ steht. Na, also jetzt so
wäre
ganz blöd
geil,
gesagt.
Aber, ja.
Müssen sie aber gar nicht, also die müssen auch nicht immer den korrekten Begriff für alles irgendwie so benutzen. Und die können da trotzdem, also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Und ich finde, es kommt auch darauf an, über was man, weil manchmal ist man ja auch so, okay, es gibt so Sachen, über die, da muss ich mit meinen Eltern gar nicht mehr drüber diskutieren, weil da weiß ich einfach, da sind wir total anderer Meinung. Vor allem vielleicht auch Sachen, die eigene Identität, weil oft sind es ja so identitätspolitische Themen, wo man sich ja auch dann, wo es so sehr emotional wird. Aber ich glaube, wo es sich immer lohnt zu streiten, ist, wenn es zum Beispiel auch um andere Leute geht, weil ich glaube, da hat man auch einfach, da liegt das auch so ein bisschen, klingt jetzt voll dramatisch, aber auch ein bisschen die Zukunft unseres Landes auch auf unseren Schultern, dass wir halt eben diese Kämpfe auch führen. Also wenn es zum Beispiel um Rassismus geht, also wo man dann ja auch nicht selber betroffen ist, sondern wo man dann auch nochmal für andere Leute irgendwie kämpft.
dass man das halt nicht so dann sich so denkt, oh, ist mir jetzt zu anstrengend, sondern dass man das immer wieder tut. Wenn es jetzt Themen sind, die einen selber betreffen, dann kann man da auf jeden Fall gnädiger sein, würde ich sagen. Aber es lohnt sich immer irgendwie. Aber dass man gleichzeitig auch immer versteht, okay, aus welcher Perspektive spreche ich denn jetzt mit meinen Eltern? Woher kommen die eigentlich aus und was ist deren Background und deren Geschichte und so? Das zählt da ja auch alles mit rein.
Aber ey, das ist ein aufgeladenes Thema und es gibt da wahrscheinlich 1000 Perspektiven drauf, weil jedes Elternhaus nochmal für sich irgendwie ganz, ganz anders funktioniert. Ne?
Voll.
Letzter Zettel.
Oh yeah.
Wie geht ihr mit eurem eigenen Fehlverhalten um?
Perfektes, wow. Perfekte Abschlussfrage.
Super.
Sexy. Also mir, ich bin sehr gut darin, mich zu entschuldigen. Wissen wir ja alle. Ne? Ich bin aber auch genauso gut darin, diese Fehler direkt zu machen.
Entschuldigung. Gesine hat sich gerade viermal bei mir entschuldigt, weil sie mich vorhin unterbrochen hat.
Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, Haki. Ja, weil ich mich dann so doll für mich schäme. Weil ich möchte, das Letzte, was ich möchte, ist so den Raum nicht lesen können. Und du warst mitten im Gespräch und ich war so, hallo Vicky! Und so habe auf einmal einen Anruf so gestartet. Und ich war so, das ist so unrespektvoll. Aber respektlos meine ich. Naja, ich bin sehr gut darin, mich zu entschuldigen. Was war die Frage? Wie geht ihr mit Fehlverhalten um?
Also du bist sehr einsichtig.
Ich bin einsichtig.
Wenn man dir sagt, deshalb, mir fällt es auch leicht mittlerweile, dir Sachen zu sagen, wenn die mich stören, weil ich weiß, dass wir eine Ebene finden, in der wir darüber sprechen können. Mhm. Also du bist dann nicht so, das stimmt gar nicht oder so. Mhm. Sondern, aber, ja.
Ja, aber worin ich nicht gut bin, und das merke ich immer und immer wieder, das merke ich mit euch, das merke ich mit Epi ganz besonders, dass ich manchmal in Konversationen wirklich aus Prinzip einfach die Gegenseite einnehmen möchte. Und dass ich dann das Gefühl habe, es ist nicht mal meine Meinung, aber ich möchte diesen Diskurs jetzt gewinnen.
Das stimmt, darüber haben wir schon so oft gesprochen.
Ja, ich weiß. Und ich habe das mit Epi sogar jetzt vorgestern noch gehabt. Da hat er mir erzählt, das war wirklich etwas, was ihm am Herzen lag. Und ich habe einfach die andere Seite eingenommen, weil ich dachte, nee, das passt mir so nicht, wie du das jetzt sagst. Und dann muss ich aber dann wieder mal zurückrudern. Wenn Epi dann wirklich sagt, so, ich habe gerade das Gefühl, du bist gegen mich gerade, du bist nicht in meinem Team. Und wenn er das dann sagt, dann rüttelt er mich auch wach.
Ja, aber das Gute ist ja, wenn wir zurück zur Frage gehen, wie gehst du mit Fehlern um, Fehlverhalten um, dann, ja, du hast halt Fehlverhalten. Also du machst halt manchmal Fehler. Das
so wie
ist halt
jeder andere
so,
auch.
Außer ich halt.
Ja,
aber
weil
du machst,
bist perfekt.
Ich bin halt perfekt. Aber jeder macht halt Fehler. Aber du hast halt eine Fehlerkultur, von der du weißt, sagt man das so? Du machst halt Fehler, aber du entschuldigst dich halt dafür.
Aber immer wieder, das gleich kann ich nicht mal einfach mal kurz.
Ja, aber warum bist du so gemein zu dir?
Nein, ich bin nicht so gemein. Ich hasse mich jetzt nicht deswegen. Aber ich denke mir immer, Gesine, komm schon. Jetzt, manchmal merke ich das währenddessen. Und da muss ich es einfach schaffen, dann zurückzurudern und ich schaffe das manchmal.
Das wirst du schaffen.
Ich schaffe das schon.
Das wirst du schaffen. Ist doch, that's just having a character.
Lass doch erstmal einfach jetzt mal dastehen. Du kannst dich gut entschuldigen. Müssen wir jetzt nicht
du hast eine sehr gute Fehlerkultur. Ja. Du kannst gut mit Fehlverhalten umgehen.
Das Haar in der Suppe müssen wir doch jetzt nicht immer suchen.
Nee, und jetzt zum Leistungsthema nochmal. Gut, worin ich sehr gut bin, worin ich also sagen kann, ich bin sehr gut im Entschuldigen.
Annika?
Was denkst du denn?
Aua!
Das hat wehgetan.
Gesine hat Annika gerade mit einem Zettel beworfen.
Das hat gar nicht
Die Zettel kommt nächstes Mal, nehme ich sie nicht.
Ich finde, du bist auch sehr gut in Fehlern einsehen und du hast auch eine gute Fehlerkultur.
Weil ich bin ja perfekt halt.
Ja eben, du machst ja gar keine
Fehler. Ich mach gar keine Fehler halt.
Im Grunde bist du perfekt.
Ich finde, dass ich weiß ja, wie es sich anfühlt für mich, Fehler einzugestehen und mir fällt es sehr schwer. Hagi, was denkst du?
Würde ich mitgehen.
Das war
sehr schwer, finde ich, jetzt weiß ich nicht.
Es kam zu spät. Zu schnell.
Aber was ist denn mal so ein typischer
Fehler? Ich habe extra eine Pause gelassen.
Kannst du mal kurz sagen, was du denn zum Beispiel als Beispiel damit meinst?
Ja, sag doch mal.
Wieso jetzt ich?
Ja, weil
einer von euch beiden. Ich brauche jetzt mal ein Beispiel.
Weil mir fällt nichts ein.
Also wenn ich es jetzt mit dir vergleiche, Gesina, dann ist es auf jeden Fall, und man müsste es nicht vergleichen, weil das ist Quatsch. Ne? Aber so, Annika ist jetzt nicht aus der Pistole geschossen, sofort so, total, ja, stimmt voll, hast total recht. Du brauchst manchmal schon so eine Sekunde, um es zu verdauen. Und das heißt, du entschuldigst dich aber trotzdem ja für Dinge. Also du bist dann ja nicht so, sehe ich jetzt aber anders, so mäßig, sondern du brauchst so, man merkt so, du musst, es arbeitet kurz in dir, du musst kurz akzeptieren, okay.
Dieser ich muss mich richtig überwinden, Entschuldigung.
Bisschen überwinden und dann machst du es aber doch ja auch immer.
Oh, aber ich finde, die Masse an Fehlern oder Masse an Fehlverhalten ist halt nicht so hoch, weil du generell reflektiert und bedacht handelst häufig. Und ich mache das manchmal nicht. Weißt du, und deswegen musst du dich überhaupt erst weniger entschuldigen, aber das kannst du halt nicht so gut.
Ja, es macht ja auch Sinn, wenn man was weniger machen muss, dann fällt es einem schwerer.
Ja.
Weil man ist nicht so geübt da drin. Ja, oder erwartet das nicht von sich selber, dass man jetzt irgendwie mal Favres verkackt.
Ja, und das hat auch immer nicht so zu meiner Brand gepasst. Weil
du bist halt keine garstige Diva.
So wie du meinst.
So wie ich bin wirklich, muss ich einfach sagen, ja, ich bin, das hat auch schon zu Streit geführt, dass ich sogar keinen Streit führen will. Also so,
es hat zu Streit geführt, dass ich keinen Streit führen möchte.
Ja, dass ich nicht so dann ausflippe oder so. Ja, das ist ja auch nicht.
Du lässt dich nicht provozieren.
Ich lasse mich wirklich nicht provozieren, weil ich merke, ich werde provoziert. Das provoziert mich
aber manchmal.
Ja, das merke ich auch.
Ja.
Das merke ich. Ich merke das bei Leuten, wenn die eigentlich sich gerade so ein bisschen kloppen wollen und dann werde ich so zu einem Gummibärchen und lasse das so an mir abflattern. Da muss mein Freund muss auch schon manchmal bekämpfen, dass du gemerkt hast, der will jetzt nicht so rum, der will jetzt, dass wir uns so ein bisschen aufstacheln. Und ich war so, weißt du was? Lass mal in 20 Minuten drüber sprechen, wenn unsere Gemüter sich ein bisschen beruhigen.
Boah.
Und das bringt ihn aber zur Palme.
Boah, Kickflip in dein Gesicht.
Ja, aber ich finde, das hilft manchmal zu sagen, ey, ich bin gerade voll emotionalisiert, was das Thema angeht. Können wir in einer halben Stunde drüber sprechen? Weil ich weiß, dass ich dann ganz anders mit dir auf einem ganz anderen Level darüber sprechen kann. Mir hilft das einfach voll. Das ist aber auch, weil ich dann manchmal, ich hatte schon so Situationen, dass ich wusste, hey, das ich bin gerade irgendwie, habe super viele Gefühle, ich muss mal ganz kurz drüber nachdenken, was ich eigentlich gerade dir sagen will, aber ich brauche dafür 15 Minuten.
Yes. Frage, hast du vielleicht auch Angst in dieser Zeit, also wenn du dir diese Zeit nicht nutzt, dann was sagst, was vielleicht ein Fehler sein könnte?
Ja, aber es gibt manchmal Sachen, die in meinem Kopf, die ich, also ganz unfaire Sachen, die ich denke.
Die du gerne sagen wollen würdest?
In dem Moment denke, ich würde dir so gerne sagen. Aber ich weiß, dass ich die nicht sagen will.
Du hast
weil
eine gute Impulskontrolle.
Also es sind wirklich so impulsive Sachen, die ich denke. Und dann denke ich so, nee, das will ich jetzt aber nicht sagen, weil ich weiß, dass das wäre gemein. Es gibt einfach manchmal gemeine Dinge, die ich denke. Und ich denke so, ich will die dann nicht sagen. Aber ja, ich will einfach keinen Fehltritt machen. Das ist vielleicht auch die Quintessenz davon. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich mich deshalb so verstellen muss. Sondern ich brauche einfach manchmal
Du regulierst dich.
Ich reguliere mich dann einfach kurz. Und dann brauche ich mal so 10 Minuten für mich alleine. Oder sowas wie, ich finde zum Beispiel auch sehr gut, in einem Streit mal zu sagen, das mache ich immer mal wieder, hey, ich finde es voll wichtig, dass wir darüber sprechen. Wie wäre es, wenn wir das später machen, in Ruhe?
Ja, du kannst das wirklich in der Theorie alles sehr gut.
In der Praxis auch.
Ja, genau, in der Theorie und in der Praxis kannst du das alles sehr gut.
Ich bin halt
ich würde aber dir auch mal erlauben,
auszuflippen.
Auch mal diese Regulation zu stoppen. Auch mal einfach ganz kurz ein Gefühl auch rauszulassen, ohne es jetzt runter zu regulieren.
Ja, aber ich kann zum Beispiel wütend sein dann, ohne gemein sein zu müssen.
Nö, von gemein spricht ja keiner.
Genau, aber das ist, warum ich so runterreguliere, ist, weil ich Angst davor habe, gemein zu sein.
Okay, aber selbst das könntest du auch mal ausprobieren. Du würdest jetzt, glaube ich, jetzt nicht zu Gesina sagen, Fotze. Das würdest du was wahrscheinlich nicht sagen.
Nein, aber eher so Sachen, wo man weiß, die würden der anderen Person wehtun. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr diese Situation?
Ja.
Du würdest mir sagen, weißt du, Gesine, eigentlich bist du wirklich dumm.
Das will ich niemals sagen, weil ich das nicht denke.
Ja.
Das, aber es gibt
weil
ja
wahrscheinlich die Sachen, vor denen du Angst hast, dass sie verletzend sein könnten, sind wahrscheinlich gar nicht so schlimm am Ende.
Doch. Da gibt es einfach schlimme Sachen, die ich denke und die haben auch manchmal einen wahren Ursprung. Aber ich kann dir dann 15 Minuten später ein bisschen gediegener einfach sagen. Und dann sind die nicht so verletzend.
Finde ich auch an sich
total
gut.
Weil ich in meinem Leben schon auch mal verletzende Sachen zu Leuten gesagt habe. Und danach so war das hat irgendwie zu gar nichts geführt. Finde ich einfach nicht. Aber es ist einfach auch das ist einfach mein Typ. Das bin auch einfach ich.
Haki will dich verändern, merkst du?
Ja, Haki will mich umformen.
Nee, will ich gar nicht.
Nein. Sie will dir Platz für deine wahren Gefühle geben.
Ja, aber ich glaube, dass ich die mittlerweile auf jeden Fall. Ach, ich laber hier so rum. Ja, super.
Ja, interessante Fragen waren es gewesen.
Super, toll.
Danke an die Community.
Danke an die Community.
Hacke, du hast da eine süße Handbewegung gerade gemacht, wie so ein Showmaster. Danke, ihr seht es gerade nicht. Danke an die Community, toll. Mit Körpereinsatz finde ich gut.
Nächste Folge wollen wir vielleicht mal wieder eine Themenfolge machen.
Genau. Was?
Und ihr dürft entscheiden. Schreibt doch mal Themen in die Kommentare und das Thema mit den meisten Upvotes, mit den meisten Reactions, das machen wir, oder?
Ah, ja.
Okay, Spot-Team. Alles klar. Neu. Da, Producerin, sie kurbelt unser Engagement an.
Also stimmt ab.
Ich will gerne was zu Freundschaften machen, also schreib mal Freundschaft runter.
Freundschaft fände ich auch super.
Okay, aber andere Themenvorschläge sind auch willkommen. Hey, wie schön, dass ihr dran geblieben seid, obwohl wir weg waren und dass es euch immer noch gibt.
Toll, dass ihr dabei wart. Lasst uns ein Abo da auf Insta @nzwani.
Da könnt ihr nämlich immer die Community-Tags beantworten, Fragen stellen, Takes und so weiter. Ne? Die DMs einfach reinsliden.
Super. Perfekt. Bis zum nächsten Mal bei nzwani.
Tschüss. Tschüss, tschüss. Sagt uns mal, wie doll ihr uns vermisst habt.
Das ist ein betrunkenes Düdelde.
Ja, stimmt.
Düdelde?
Okay, du musst erstmal wieder reinkommen.